anstoßen musst. Eine gesegnete Zeit bei euch da unten in den kühlen Räumen. Sie sind wirklich angenehm. Da steht gerade unsere junge Mutter auf, die Anna. Ich habe jetzt nicht gesehen, ist da der Paul Georg? Also Paul Georg hat heute Morgen hier seinen ersten Gottesdienst. Wir gucken mal, wie er reagiert. Wenn ich vor anderthalb Wochen gesagt hätte, ihr Lieben, ich mache mit euch eine Reise dahin, wo es warm ist, da hättet ihr gesagt, oh ja, gerne. Wenn ich heute sage, ihr Lieben, ich mache mit euch eine Reise dahin, wo es warm ist, dann würdet ihr sagen, es reicht. Ich sage euch aber, wir machen eine Reise an einen Ort, wo auch gleich das Meer dabei ist. Wir machen eine Reise in eine kleine türkische Stadt, was heißt klein, in eine türkische Stadt, heute ist sie nicht mehr klein, genau an der Mittelmeerküste gelegen mit einer wunderschönen Bucht. Ganz herrliche Situation, da kann man dann auch gleich ins Wasser gehen. Aber ich muss euch sagen, wir begegnen anderen Umständen, wenn wir an diesen Ort gehen. Wir werden ein bisschen Zeitsprünge zwischendurch machen, weil wir sowohl die Gegenwart dieses Ortes uns anschauen werden, als auch diese Vergangenheit. Und natürlich geht es uns immer um das Leben, das sichtbar wird durch Christus. Wir reisen heute nach Izmir. Schwimmen lassen wir sein, sondern wir beschäftigen uns mit der Geschichte. Wir haben die Geschichte vom Wort Gottes her vor Augen. Da ist das Smyrna, eine Gemeinde, die zweimal in der Bibel erwähnt wird, in der Offenbarung 1 und dann auch in Offenbarung 2 ab Vers 8 taucht die Gemeinde auf. Sie wird an anderen Stellen in der Bibel nicht erwähnt, aber wir kriegen viel Input trotzdem, weil über diesen Ort uns viel erzählt wird. Man zählt das Jahr 155 nach Christus. In Smyrna herrscht große Aufregung. Der alte Bischof Polycarp ist gefangen genommen worden. Das große Amphitheater in der Stadt ist ein brodelnder Hexenkessel. Der Scheiterhaufen ist aufgerichtet. Den verhassten Christen soll gezeigt werden, wer die wahren Herren sind. Vor dem Statthalter steht der fast 100-jährige Bischof. Und da entsteht ein Dialog zwischen den beiden, so verschiedenen Männern, der ein einmaliges, uns überliefertes Zeugnis ist für die Treue dieses Märtyrers, die Treue, die Jesus in ihm gewirkt hat. Der Statthalter, und wir sind mitten in dem Gespräch, so ist das überliefert in der Historie, sagt, schwöre und lass, und ich lass dich frei und schmähe Christus. Polycarp antwortet darauf, 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nichts Böses getan. Soll ich meinen König lästern? Dem, der mich erlöst hat, der Statthalter wieder, schwöre bei der Fortuna des Kaisers. Darauf Polycarp, so vernimm mein freudiges Bekenntnis, ich bin ein Christ. Der Statthalter, durchs Feuer lasse ich dich verzehren, wenn dein Sinn sich nicht ändert. Darauf der Polycarp, du drohst mit Feuer, welches eine Zeit lang brennt und bald verlischt. Du kennst nicht das Feuer des Gerichts und der ewigen Strafe, welches den Gottlosen vorbehalten ist. Jedoch, was zögerst du? Lass kommen, was du willst. Die Christen von Smyrna hatten die Situation miterlebt. Sie haben das auch überliefert, das, was ihr Bischof da in dieser Situation erlebt hat und ist weiter bis zu uns als Information, als Kenntnis überliefert worden. Polycarp ist ein später Zeuge für die geistliche Wesensart der Treue dieser Gemeinde Smyrna. Und ich lese uns den Text aus der Offenbarung 2 ab dem 8. Vers. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, so sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Bedrängnis und deine Armut. Aber du bist reich und die Verleumdung von denen, die sagen, sie seien Juden, es aber nicht sind, sondern die Synagoge des Satans sind. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sieh, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet 10 Tage lang Bedrängnis haben. Sei treu bis zum Tod, dann werde ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Also ich hatte das schon gesagt, Smyrna können wir jetzt nicht so viel nachschlagen in der Bibel. Das ist bei anderen Orten oft gut möglich. Die werden an vielen Stellen erwähnt. Wenn wir die Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus lesen würden, da hätten wir ganz viel Querverweise. Vieles in der Apostelgeschichte wird ein eigener Brief an die Gemeinde in Ephesus und würden eine Menge erfahren. Aber wir können auch außerbiblische Informationen uns ein Stück sammeln über diese Stadt, über diesen Ort. Und es wird uns helfen, zu begreifen, was die Worte da an tiefer Dimension haben. Wir werden sehen, was das für ein Leben, für eine Gemeinde ist, in welchem Umfeld diese Gemeinde lebt und wie stark gerade darum das Zeugnis der Treue dieser Gemeinde ist, die Jesus uns da vor Augen stellt. Also wir werden das ein bisschen gedanklich wechseln. Die Gemeinde Smyrna ist die heutige Stadt Izmir. Ist eine alte und in der Antike schon große Stadt. Heute hat sie über 4 Millionen Einwohner und einige sehr kleine christliche Gemeinden. Und als ich mich damit beschäftigt habe, mit der Stadt Smyrna, ist mir ein bisschen was aus der Geschichte, der aktuelleren Geschichte aufgefallen, nur mal so als Gedankenanstoß, um das zu realisieren, was mit Christen geschieht in dieser Stadt, aber auch in der Türkei überhaupt. Und wir können mal die letzten 100 Jahre uns anschauen, was da passiert ist. Wir sehen, dass es in der Stadt Smyrna, in der Kirchengeschichte, in der neuen Kirchengeschichte ein Ereignis gab, das wird von den Christen das Massaker von Smyrna genannt. Im Jahre 1922, im Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Griechenland, haben die Türken die Stadt Smyrna bzw. Izmir zurückerobert und haben, das weiß man nicht genau, die Zahlen zwischen 50 und 400.000 kleinasiatische Christen vertrieben und viele von denen getötet. Die Zahlen sind so unterschiedlich, weil es immer eine Frage ist, wen rechnet man jetzt zu den Christen? Sind das jetzt Evangelikale, die die Rechnung machen? Die lassen dann einige aus. Geht es jetzt nur um christliche Benennungen mit ihren Zahlen? Dann kommt man auf eine andere Zahlengröße. Also unter den türkischen Christen heißt das heute noch das Massaker von Smyrna, 1922. In der jüngeren Geschichte, da sehen wir, wie die Türkei reagiert und handelt. 2008 gab es eine Offensive gegen die PKK und die türkische Armee ist auf irakisches Gebiet vorgedrungen und ist in viele christliche Dörfer gegangen und hat die Dörfer vollkommen zerstört, obwohl da überhaupt keine PKK in diesen Dörfern war. Das waren christliche Dörfer und die Menschen sind vertrieben, sind irgendwo nachher vielleicht schon hier gelandet, manche, oder noch immer in irgendwelchen Flüchtlingslagern. 2007 ermordeten 5 türkische Männer 3 Christen in der Türkei. 2 türkische Christen und einen deutschen Christen auf brutalste Weise. Und es war nachher Verschleppung bei den Prozessen. Das ging nur wegen dem Druck der Weltöffentlichkeit, dass da überhaupt ein Prozess zustande gekommen ist. Und diese Situation könnte man, wenn man die ganze Geschichte durchschaut, immer wieder vor Augen führen. Müssen wir nicht machen, aber nur mal so ein Gedanke, weil mir das aufgefallen ist. Smyrna, heute Izmir, eine Stadt, wo schon Leiden in den Mittelpunkt ihrer Erfahrung gestellt wird, als etwas, das sie herausfordern wird, aber wo Christus zu ihnen steht. Und wir sehen, der Ort ist immer noch mit ähnlichen Dingen verbunden, wie sie damals, als die Offenbarung geschrieben wurde, uns genannt sind. Smyrna war in der Antike eine außergewöhnlich schöne Stadt und erhob den Anspruch, To Agalma Tes Asias, die Zierde der Provinz Asien zu sein. Sie war im 4. Jahrhundert vor Christus erbaut worden und ein Vorbild städteplanerischen Könnens. Ich erzähle darüber auch ein bisschen, wird manche denken, warum und wieso, aber wir müssen mal sehen, wenn wir die Gemeinde auf der einen Seite hier sehen, wie sie uns beschrieben wird in der Offenbarung, ist es manchmal ganz hilfreich zu sehen, was war das denn für ein Umfeld? Natürlich äußerlich, aber vor allen Dingen von dem, was da in dieser Zeit prägend war. Aber auch das Äußere spielt schon eine Rolle. Wenn man da so eine kleine Hinterhofgemeinde ist, in einem bestimmten Umfeld, das schafft ein gewisses Selbstverständnis. Und wir sehen, das gab es in der Gemeinde aber nicht. Die Straßen der Stadt, das hatte man so geplant, führten vom einen Ende zum anderen. Gerade geführt, rechtwinklig geführt. Und die berühmteste der Straßen hieß die Goldene Straße. Dort, wo sie am Meer endete, stand der Tempel der Kybele, der großen Gottesmutter. Und die Straße wurde auch von den Tempeln des Apolls, des Asklepios und der Aphrodite gesäumt. Die heidnische Pracht dieser Stadt war für die vielen Besucher überwältigend, da auch noch ein berühmtes Stadion da war, eine anerkannt große Bibliothek und das größte Theater Kleinasiens. Dann rühmte sich die Geburtsstadt Homers zu sein, den man in Denkmälern verehrte. Smyrna wollte alle anderen Städte an Schönheit, Größe, Glanz und Bekanntheit übertreffen. Die Stadt rühmte sich, der berühmteste Mittelpunkt des Kaiserkults zu sein. Man genoss als römische Provinz den Pax Romana, den römischen Frieden, und hatte längst vergessen, dass er auf Waffengewalt und Unterdrückung aufgebaut war. Man hatte sich arrangiert und lebte in zunehmendem Wohlstand, in einer funktionierenden Infrastruktur und Wirtschaft. Die römischen Machthaber hatten dafür gesorgt, dass die Meere frei von Seeräubern, die Straßen frei von Dieben und Mördern waren. Es gab eine strenge, aber in Erinnerung an früher unparteiische römische Rechtsprechung. Ich erzähle das. Das Erste, was ich euch gerade erzählt habe, war, was da alles so an heidnischen Bräuchen vorhanden ist. Und die waren nicht so irgendwelche Nischendinge, die gab es bestimmt auch, sondern die waren dominant und prägend im Stadtbild und in den Lebensäußerungen der Menschen in dieser Stadt. Glanz, groß, einflussreich, dominant. Und dann gab es diese andere Wirkung, die die römische Besatzung mit der Zeit da hervorgebracht hatte. In einem antiken Brief aus dieser Zeit heißt es, die Bewohner einer Provinz unter römischer Herrschaft waren in der Lage, ihren Geschäften nachzugehen, für ihre Familien zu sorgen, Nachrichten zu versenden und sicher zu reisen. Was will man mehr von der Obrigkeit? Positiv erlebtes politisches System, obwohl es eine Diktatur war. Ich beschreibe immer noch, in welchem Rahmen die aktuelle Situation der Gemeinde, die uns in der Offenbarung beschrieben wird, damals sich abspielte. Es war nicht schwer, den Geist Roms zu einer Macht zu erheben, die von den Menschen willig verehrt wurde. So entstand der Kult der Dea Roma, der Göttin Roms, der sich zum Kaiserkult entwickelte. Was aus spontaner Dankbarkeit gegenüber Rom entstanden war, wurde als einliegendes Mittel erkannt und wurde zur Pflicht, zum Zwang. Jeder römische Bürger musste einmal jährlich Weihrauch auf dem Altar des Kaisers, der Kaisergottheit, verbrennen. Dafür erhielt er eine Bescheinigung, die ihm bestätigte, dass er seine religiöse Pflicht erfüllt hatte. Man konnte den entgehen. In manchen Provinzen und manchen Orten war man nicht so streng. Und wer Geld hatte, konnte das beeinflussen, konnte eigentlich machen, was man wollte. Auch da gibt es wieder etwas, was uns überliefert ist. Ein Antrag und eine solche Bescheinigung bezüglich des Opfers ist bei Grabungen gefunden worden. Der Antrag lautet, an die, die ernannt wurden, den Opfern vorzustehen, von Inaris Achaeus aus dem Dorf Theoxenis gemeinsam mit seinen Kindern Aias und Hera, die im Dorf Thiadelphia wohnen. Wir haben stets den Göttern geopfert und haben nun auch den Vorschriften entsprechend in eurer Gegenwart geopfert, Trankopfer dargebracht und von den heiligen Speisen gekostet und bitten um die Bescheinigung darüber. Möge es euch wohlergehen und so weiter. Und die Bescheinigung lautet, wir, die Beauftragten des Kaisers, Serenos und Hermas, haben gesehen, dass ihr geopfert habt. Dann folgt das Datum. Jeder römische Bürger musste opfern und die Bescheinigung darüber nachweisen. Es ging nicht nur um religiöse Rechtgläubigkeit der Menschen, sondern es sollte ihre politische Loyalität überprüft werden. Und damit war man in Smyrna besonders streng. Ich denke, das können wir alle. Wir können uns jetzt in die Situation versetzen, in der die Christen in Smyrna ihr Leben gelebt haben. In einer Religiosität, die einflussreich war, die machtvoll war, in einem politischen System, das im Wesentlichen gut ankam, mit dem die Leute zufrieden waren und dessen ganzen Ansprüchen sie verhältnismäßig einfach genügen konnten. Die Christen waren ständig herausgefordert, mit dieser Verpflichtung, sich zu dem Kaiser als Gott zu bekennen. Und die wurde in der Stadt Smyrna mit Nachdruck praktiziert. Nicht Gott in Jesus Christus war hier das A und O, sondern irdischer Reichtum, Bildung und kultivierte Religiosität, auch wenn sie auf einer ursprünglich aufgezwungenen Religion beruhte. Diese Religion, dieser Kult hatte das Monopol. Dagegen war die Gemeinde nicht nur gefühlt ein kleines Licht, das in der Gefahr war, erstickt zu werden. Ein ständiger Anpassungsdruck, ein ständiger Druck, wo man wusste, wenn ich zu Christus mich stelle, hat das Konsequenzen. Und was bedeutet so eine gesellschaftliche Situation für die Christen und für die Gemeinden? Die Christen brauchten also nur die Wahrheit opfern, ein paar Riten mitmachen und sagen, der Kaiser ist Gott. Dann erhielten sie ihre Bescheinigung und konnten im Übrigen anbeten, wen sie für richtig hielten. So einfach ging das. Und ich denke, wir merken, wenn wir das wenige gehört haben, das Leben war für die Christen in Smyrna sehr gefährlich. Schon 196 vor Christus hatte Smyrna als erste Stadt der Welt der Dea Roma, der Göttin Rom, einen Tempel errichtet. Im Jahre 26 stand Smyrna mit 6 anderen Städten im Wettbewerb, um das Recht der Gottheit des Kaisers Tiberius, einen Tempel zu errichten, und gewann. Die Stadt war ein enthusiastischer Mittelpunkt des Kaiserskults, des Götzendienstes. Und die Missionare dieser Kulte, die hatten es ganz einfach. Die hatten das Recht hinter sich, die hatten die Obrigkeit hinter sich, die hatten alle Möglichkeiten, die Menschen zu beeinflussen und das weiter voranzutreiben, ihre Religiosität. Und dann stehen die Christen auf, die missionarische Gemeinde, in so einem Umfeld. Überall brachte das Christsein für einen Menschen Ächtung mit sich. In Smyrna jedoch mehr als irgendwo anders bedeutete der Eintritt in die christliche Gemeinde, dass der Betreffende sein Leben aufs Spiel setzte. Dann gab es noch eine weitere Bedrohung für die Christen in Smyrna. Das wird uns auch in der Offenbarungstext beschrieben. Es gab eine starke jüdische Bevölkerungsgruppe in Smyrna. Immer wieder waren es Juden, die die Christen anzeigten und die sich beim Statthalter Gehör verschafften und ihn veranlassten, eine Verfolgungswelle gegen die Christen auszulösen. Da haben wir auch biblische Beispiele, Apostelgeschichte 14, Vers 19. Es kam aber von Antiochien und, kann ich nicht lesen, Juden dorthin und überredeten die Menschenmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er wäre gestorben. So steht das Apostelgeschichte 14, Vers 19. Und Vers 20 heißt es, als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Da hat Gott ein Wunder gewirkt, aber vorher war eine wirklich real bedrohliche, tödliche Situation. Auch für das schon erwähnte Leiden des Bischofs Polycarp waren die jüdischen Mitbewohner damals verantwortlich. An einem Festtag ertönte von den Juden der Ruf, dem Bischof zu prüfen auf seine Treue dem Kaiser gegenüber. wenn der Statthalter vielleicht sonst gar nicht so viel Dampf gemacht hätte. Gerade nicht gegen so einen Mann, der so ein hohes Ansehen hat vielleicht. Aber jetzt, wenn so ein Druck da ist von der Masse in der Öffentlichkeit, dann kann er das nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Dann muss er das durchziehen, aber vielleicht hätte er es auch so gemacht. Aber dann wäre der Bischof wahrscheinlich nicht so alt. Die Juden führten mit ihren Rufen den Mob bei dieser Auktion an. Wir wissen, wie die Sache für Polycarp ausging. Als die Flammen seinen Körper erfassten, sprach er sein berühmtes Gebet. Ich danke dir, Gott, dass du mich gnädig dieses Tages und dieser Ehre für würdig hältst, sodass ich als einer unter den Märtyrern des Kelches deines Christus teilhaftig werde. Es war sein letztes Gebet. Die Juden in Smyrna hatten eine starke gesellschaftliche Stellung, da sie sehr assimiliert waren, angepasst und integriert, waren sehr reich und beherrschten an dieser Stelle mit ihren Finanzen auch eine Menge öffentliches Leben und sie fanden Gehör bei der Obrigkeit. Und in ihrer Wut und ihrem Hass gingen sie so weit, die Interessen heidnischer Götter wahrzunehmen und selbst mit diesen verhassten Heiden zu paktieren, wenn sie dadurch nur den Christen den Tod bringen konnten. Die Verleumdung von denen, die sagen, sie seien Juden, so heißt es hier in der Offenbarung in dem Text. Solche Bedrohung war der Alltag der Gemeinde in Smyrna, der wir hier in dem Buch der Offenbarung begegnen. Es gab Christen in Smyrna, die waren so gewachsen durch Christus, so standhaft, dass der auferstandene Christus für sie Worte reines Lobes hat, wie wir das lesen. Eine Gemeinde, die keinen Tadel erlebt, eine Gemeinde, die nur ermutigt wird, auf diesem Weg zu bleiben, weil er zielführend ist. Von den 7 Gemeinden werden 2 nicht getadelt. Das ist die Gemeinde hier in Smyrna und die Gemeinde in Philadelphia. In einer Stadt, in der die Pracht des religiösen Kults und deren Macht allgegenwärtig war, der das Leben in der christlichen Gemeinde leicht zu ersticken drohte, in deren bescheidener Schlichtheit, wo menschlicher Stolz mit anmaßender Verachtung auf die bescheidenen Christen herabblickte, das war die Situation. In einer Stadt, in der sich jeder Christ zwischen dem diabolischen Kaiserkult und seinen Bestimmungen und dem Abgrund jüdischer Verleumdung und Bosheit sah, da gab es Christen, die treu bis in den Tod waren. Dazu machte sie Jesus Christus fähig. Und da denke ich auch, wie stark haben wir den vielfältigen Gegenwind der Gottlosigkeit, egal welcher Verkleidung, schon erlebt und erfahren. Gar nicht vergleichbar mit der Situation in Smyrna. Aber wir kennen das auch. Anpassungsdruck. Und dann kann man als nächstes fragen, warum entscheiden sich Menschen für Jesus Christus trotz dieser Nachteile und Bedrohungen? Und ich möchte so antworten, wie Paulus darauf antworten würde, weil, so wird er sagen, in Römer 8, 18 hat er es gesagt, dieser Zeit Leiden nichts ist. In der NGÜ, in der Neuen Genfer Übersetzung, heißt es, weil das nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. NGÜ, die Gott bald sichtbar machen und uns teilhaben lassen wird. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna, das beginnt mit 2 großartigen Bezeichnungen für den auferstandenen Christus. Er wird der Erste und der Letzte genannt. Und dies war etwas, das die Christen in Smyrna aufrichtete. Er, unser Herr und Gott, sitzt zu allen Zeiten auf dem Thron und regiert. Die Religiosität, die sie erlebte in ihrem Umfeld, die hatte das ganz anders gemacht. Die hatte einen Menschen, in dem Fall Tiberius, auf den Thron gesetzt. Und andere Throne waren besetzt von allen möglichen Gottheiten, von allen möglichen Götzen. Und die hatten Macht und Einfluss. Die bestimmten über das Alltagsleben, die bestimmten auch über Leben und Tod. Und dem setzt Christus jetzt in dem, was er dem Johannes offenbart, für das Sendschreiben an die Gemeinde etwas entgegen. die, die da auf dem Thron sitzen, der da auf dem Thron sitzt, so augenscheinlich, der im Alltagsleben als machtvoll erlebt wird, der ist nicht der Erste und ist nicht der Letzte. Das ist eine kleine Nummer in der Geschichte zwischen diesen Polen. Er, Christus, beherrscht die Vergangenheit. Er, Christus, ist der Herr in der Gegenwart. Und er, Christus, ist der Herr in der Zukunft. Gott regiert in Zeit und Ewigkeit. Er hat alles in der Hand und wirkt souverän auch in der größten Drangsal. Für Christen in Bedrängnis ist es wichtig zu wissen, dass der Widersacher wohl Macht hat, aber nicht das letzte Wort, nur begrenzte Macht. Nur Gott ist allmächtig. Das ist aber gar nicht so einfach. Das eine sieht man vor Augen. Die Macht von Tiberius sichtbar. Die Macht von Tiberius im Alltagsleben. Braucht nur vor die Haustür zu gehen, braucht nur auf die Straße zu gehen. Überall hat man dieses Zeugnis von dessen Macht. Und dem wird nur das Bekenntnis entgegengesetzt. Nur dieser Satz, nur diese Wahrheit. Aber das Entscheidende ist, wer hinter dieser Wahrheit steht. Und wir sehen es gerade in der Offenbarung, dass es ganz intensiv so passiert, dass das zunehmend dem Johannes geschenkt wird, auch in den Erfahrungen, die angedeutet wird von Plagen und von Trübsal, wird immer dieses Zeugnis entgegengesetzt und immer intensiver, dass das Lamm Gottes auf dem Thron sitzt. Dass er der Herrscher der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Wirklichkeit ist. Immer dieses Zeugnis wird dem entgegengesetzt. Und wir wissen das, wie das ist, wenn Gott sein Wort in unser Leben hineinspricht, wenn er das lebendig in unseren Herzen macht, dann fängt es an, unsere Haltung, unsere Einstellung zu prägen. Dann fängt es an, uns eine andere Sicht zu ermöglichen für das, was jetzt erlebt wird und erfahren wird. Die Christen in Smyrna erlebten den Druck des Kaiserkults und die bösartigen Verleumdungen der Juden. Das brachte sie in Nöte. Aber der auferstandene Christus war in jedem Fall bei ihnen, redete zu ihnen, wirkte zu ihnen, offenbarte sich unter ihnen vom Beginn bis zum Ende der Tage. In früheren Zeiten, als große Teile der Welt noch unerforscht und unbekannt waren und viele Länder, die noch keiner bereist hatte, voller Geheimnisse, da zeichneten sich die Menschen schon Landkarten. Es gibt viele Landkarten aus ganz frühen Zeiten schon. Und bei solchen Karten, ganz alten Karten, fällt auf, in die unerforschten Stellen und Bereiche, wir würden sagen die weißen Flecken, da schrieben sie, hier gibt es Drachen, hier ist höllisch brennender, feuriger Sand oder das ist das Reich der Zyklopen oder ähnliches. Irgendwas, was die Fantasie hergab, wurde dann dahin gesetzt. Der Christ kann sich die Landkarte des Lebens vornehmen und überall eintragen. Hier ist Jesus Christus. Und zwar, hier ist Jesus Christus Herr. Diese Gewissheit meint auch Paulus, als er im Römer 8, 38, 39 die Liebe Gottes beschreibt und dabei die erschreckenden und bedrohlichen Erscheinungen unseres Universums aufzählt und dann verkündigt, gegen all das, was so viel Macht in unserem Leben ja hat, Tod, Bedrängnis, Schwert, dass es nichts im Himmel und auf der Erde gäbe, das ihn von der Liebe Gottes in Christus, in Jesus Christus, unserem Herrn, zu scheiden vermöge. Nichts. Und das ist ein erlebtes Nichts. Die zweite Bezeichnung für Christus, den Auferstandenen, mit der dieser Brief beginnt, lautet, er, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Über allen Christen in Smyrna schwebte in jedem Augenblick die Gefahr des Todes und das Bewusstsein, dass ihnen stets einer zur Seite war, der den Tod besiegt hatte, der auch dem letzten Feind entgegengetreten und seine Macht gebrochen hatte. Merkt ihr, was uns da ganz deutlich vermittelt wird? Dass wir als Christen in einer Auseinandersetzung leben, manchmal eben deutlicher auch in unserer Gesellschaft, aber grundsätzlich in einer Auseinandersetzung leben und dass genau darauf uns Antworten gegeben im Wort Gottes, dass uns gezeigt wird, da ist jemand, der gegen uns ist, da ist jemand, der Macht hat und versucht, unserem Leben Nöte, Probleme, Schwierigkeiten zu machen. Der Widersacher Gottes. Und die Bibel beschreibt uns ihn mit anvertrauter Autorität, begrenzter Macht und setzt gegenüber die Autorität, die Macht, die Jesus Christus hat und macht uns immer wieder klar, das ist dein Zuhause. Das ist deine Welt. Das ist der Herrschaftsbereich, zu dem du gehörst. Und dann kommen so Aussagen, die man so ganz schnell sagen kann, aber die unheimlich intensiv sind, wenn man darüber nachdenkt. Der, der in euch wohnt, Christus, ist stärker als der, der in der Welt ist. Kein Problem jetzt. Ist alles easy. Jesus wirkt in mir, er regiert, ich habe Freiheit, mein Christsein zu leben. Aber dieses Wort ist ja herausgefordert worden durch verschiedene Umstände. Und hier wird uns das sogar beschrieben, dass Gott das zulässt. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit er herausgefordert wird, überprüft wird, gefestigt werdet. Und ihr werdet 10 Tage lang Bedrängnis haben. Können wir überlegen, ob die 10 Tage bildlich gemeint sind oder wörtlich gemeint sind. Auf jeden Fall wird das da beschrieben. Das kann ganz konkret werden in eurem Leben. Und da wirken hier bei den Leuten in Smyrna verschiedene Dinge mit. Die ganzen Bedingungen des Römischen Reiches mit Kaiserkult. Die Synagoge des Satans. Das wirkt mit. Und der Satan selber. Was ist das für eine Kulisse? Was ist das für ein Szenario, was mir da vor Augen gemalt wird? Wenn ich mich da mit mir selber gedanklich mich hineinbegeben würde, Schritte hineintun würde, dann würde ich merken, es ist nicht vergleichbar mit dem, was ich jetzt lebe, ne? Und erlebe. Und Jesus sagt, in diese Situation kommt ihr und für diese Situation seid ihr zubereitet und befähigt. Dafür reicht meine Kraft in euch und gibt seinen Zuspruch, gibt die Perspektive, wie man diese Bedingungen überwinden kann, durchstehen kann. Hier wird am Ende von Wer überwindet, da wird davon gesprochen. Mit dem, was Christus mir als Zeugnis für mein Leben gibt. Ihr merkt jetzt vielleicht, wie wichtig das ist, dass man, wenn man so einen Bibeltext liest, mal ihn ganz bewusst auch in so einen Zusammenhang stellt. Dass man sich mal klar macht, wie haben die denn gelebt? Da wird uns nicht irgendeine Geschichte erzählt, die keine Realität hat. Da wird uns Dramatisches erzählt. Keiner von uns würde sagen, ich möchte nach Smyrna. Nach Izmir heute vielleicht, ja. Aber nach Smyrna, da, will ich da Gemeindeglied sein in der Gemeinde? Wir haben große Probleme. Fast 39 Grad auf dem Thermometer. Wir haben große Probleme. Irgendwo da an der syrischen Grenze gibt es die IS. Wir haben große Probleme in der EU mit den Griechen. Wir haben vielleicht große Probleme, die ganz nah sind. Wir denken an die Familie Enz, denen es wirklich nicht gut geht jetzt in den Umständen ihres Lebens. Wir wissen aus unserem eigenen Leben von Geschwistern unter uns, dass es auch schon Umstände gab, die sich so verdichtet hatten, dass man den Eindruck hatte, alles Mögliche hat Macht. Alles Mögliche beherrscht mein Leben. Wo ist Christus? Wo die sichtbare Wirklichkeit so einen Druck ausübte, weil sie uns als Wahrheit vorkam und immer mehr als einzige Wahrheit. Und wo trotzdem Gott durchdrungen ist, zuerst mit der Wahrheit seines Wortes, die gültig ist und dann auch wieder uns in die Erfahrung geführt hat, dass er die Kraft hat, da zu überwinden. Die doppelte Beschreibung oder Umschreibung des auferstandenen Christus drückt aus, dass in unserem Leben jemand bei uns ist, von dem uns keine Zeit und kein Ereignis jemals trennen kann. Und dass uns im Sterben einer beisteht, der selbst den Tod besiegt hat. Wir kommen immer wieder mal dem Sterben und dem Tod ganz nah. Und das ist auch immer so eine Probe, die letzte, die sich in unserem Leben ereignet. Und da ist gut, dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes kennen, unser Herz weit ist für den Zuspruch und für das, was Gott uns dann sagen möchte. Und letztlich stellt sich immer die Frage, vor wem sollten wir uns fürchten? Aber ich mache das nochmal deutlich, es ist keine theoretische Frage. Es ist eine praktische Frage. Wie ereignet sich in unseren Lebensumständen? Der Vers 9 spricht von der Not, der die Christen in Smyrna ausgesetzt waren und unter der sie litten. Da heißt es, da war Bedrängnis oder Trübsal. Das Wort, das da im Griechischen steht, heißt Klipsis und bedeutet einfach Druck. Druck. Es wird stets im wörtlichen und übertragenen Sinn gebraucht, dieses Wort. Wir stehen im Leben ständig unter Druck. In der heutigen Zeit sprechen wir von Zeitdruck, steht im Vordergrund. In einer Autobiografie heißt es, seit Urbeginn des Lebens waren die Menschen diesem Druck ausgesetzt. Sie mussten unaufhörlich auf widrige Lebensumstände reagieren. Da ist die Belastung durch Arbeit, durch Kummer, die Last materieller Sorgen und der Druck von Widerstand, Feindschaft und Verfolgung. Viele Menschen brechen darunter zusammen. Das Leben wird zu schwierig für sie. Sie können körperlich und seelisch der Belastung nicht standhalten. Aber unser Herr wird gerade da wirksam. Darum gibt er uns dieses Beispiel für diese Gemeinde, um zu zeigen, und da wird extra noch eine andere Kulisse gezeigt, die sie erlebten. Auch dazu macht er sie fähig, unter diesem Druck zu bestehen. Ein englischer Autor, Chesterton, der hat mal geschrieben, den idealen Mann beschrieben, man erkennt den rechten Mann daran, dass er über die Höchstbelastungsgrenze hinaus in Anspruch genommen werden könne, ohne zu zerbrechen. Das war englische Romantik, ne? Oder? Es war ein englischer Roman. Real können wir sagen, nur mit Christus. Nur mit Christus können wir diesem Druck widerstehen oder bestehen. Schönes Beispiel aus dem Alten Testament. Als Gott zu Ezechiel sprach, sagte er, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße, ich will mit dir reden. Und der Text geht so weiter, Ezechiel 2, 1 bis 2. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Wodurch stehe ich? Da kam der Geist auf mich und er stellte mich auf meine Füße. Heute würden wir sagen, dass uns Jesus Christus befähigt, das Leben zu meistern und seine Belastungen aufrecht stehen zu tragen. Dann ging es um Armut. Das Wort, das hier gebraucht wird in unserem Text, heißt Potochaia und bedeutet wirklich tiefe Not oder einen bedrohlichen Mangel. Wir haben heute das schon mal gehört, dieses Wort. Der Mike hat einen Bibeltext zitiert aus der Bergpredigt. Da heißt es als erstes Wort in der Bergpredigt, glücklich zu preisen sind die, die in geistlichen Dingen arm sind. Ihnen gehört das Himmelreich. Und da steht dieses Wort, glücklich zu preisen sind die, die vollkommen arm sind. Also die vollkommen abhängig sind von Gottes Schenken. Ihnen gehört das Himmelreich. Also, unsere Grenze darf uns ruhig bewusst werden. Ne? Und nicht nur unsere körperliche Belastungsgrenze. Unsere Grenze auch in anderen Umständen des Lebens, auch unter dem Druck mancher Umstände, der darf uns ruhig bewusst werden. Weil es uns hinführt, so eine Erfahrung führt uns hin, zu dieser nächsten Erfahrung, zu der Gott uns einlädt. zu dieser ersten Seligpreisung. Wer da seine Grenzen klar erkennt, in geistlichen Dingen, vollkommen abhängig von Gottes Schenken. Das hat mit den neuen Wesen zu tun, das hat mit der Wirksamkeit zu tun, die wir haben. Wenn wir in geistlichen Dingen irgendetwas auf den Weg bringen wollen, dann muss es Gott in uns wirken. Wie hier in Hesekiel, der Geist kam und stellte mich auf meine Füße. Christus kommt in unser Leben und macht uns fähig, in einem anderen Wesen, in einer anderen Art zu leben, eine neue Persönlichkeit zu werden, und macht uns fähig auch zur Wirksamkeit in ganz vielen verschiedenen Umständen des Lebens. Und es muss sich auch unter solchen Situationen, wie sie in Smyrna uns beschrieben werden, bewahrheiten, sonst wäre es nicht ausreichend. Es muss auch unter dem größten Druck ausreichend sein, das, was Gott schenkt. Die griechische Sprache kennt zwei Wörter für Armut. Penia umschreibt die Art Armut, die ein Mensch erlebt, der für seinen Lebensunterhalt sorgen kann, aber nichts Überflüssiges besitzt. Und Potocheia dagegen ist die Armut dessen, der überhaupt nichts hat. An materiellen Gütern litten die Christen in Smyrna Mangel. Aber sie besaßen Gott. Und wir wollen noch auch da mal ein klein bisschen weiterdenken. Im Allgemeinen waren die frühen Christen arm. So wird uns das im Wort Gottes auch beschrieben. Die mussten immer wieder untereinander auch sich helfen. Es wurde viel gefordert von denen, die hatten, durch die Umstände. Als Jesus seine 12 erwählte, sagte er dem Sinne nach, gebt mir 12 einfache Männer und ich werde die Welt verändern. Wenn der gewöhnliche Mensch mit Christus in Verbindung kommt, wird ihm eine neue Würde verliehen, die nicht von ihm selbst stammt. Gott braucht nicht in erster Linie außergewöhnliche, sondern vielmehr einfache Menschen, die er mit seiner Kraft erfüllen kann, damit sie Außergewöhnliches durch ihn vollbringen. Smyrna war eine sehr reiche Stadt, eine der reichsten Städte, die es damals gab. Und doch lebten die Christen dort auch in äußerster Armut. Große soziale Unterschiede hat es schon immer gegeben. Ein Mann aus der damaligen Zeit, Plato, sprach davon, dass jede Stadt eigentlich zwei Städte hat, die der Reichen und die der Armen. Und zwischen den beiden herrscht immer eine Art Bürgerkrieg. So hat er das damals erlebt. Und Plinius berichtet von, auch so ein Mensch aus der damaligen Zeit, berichtet von einer reichen römischen Braut, deren Kleid Edelsteine und Perlen in einem umgerechneten Wert von 4,5 Millionen D-Mark, hätte ich jetzt in Euro umrechnen können, schmückten. Gleichzeitig verhungerten in Rom Menschen, weil durch verschiedene Einflüsse die Armspeisungen ausgefallen sind. Soziale Missstände sind für Gott ein gesellschaftliches Thema und er wirkt gegen diese Missstände mit seinen sozialen Regeln. Und aus historischen Berichten wissen wir, dass Christen auch dadurch arm waren, weil man ihnen ihre Häuser mit Vorsatz geplündert und ausgeraubt hat. Im Brief an die Hebräer, Kapitel 10, Vers 34 heißt es, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Das ist ja nicht nur so ein toller Satz, ne? Sondern es ist eine dramatische Wirklichkeit. Ihr habt den Raub eurer Häuser mit Freuden hingenommen. Und da kann man mehr als nur einen Sonntag drüber nachdenken, ne? In welchen Bedingungen die gelebt haben, was denn passiert ist und wie das mit dem Thema Freude ist. Die Verleumdung durch die Juden, das war ein ständiges Problem. Das Wort, das mit Verleumdung hier übersetzt wird, heißt im Griechischen Blasphemia. Kennen wir auch in Deutsch, ne? Gotteslästerung. Scheinbar hatten Juden, besonders zum Judentum konvertiert, großen gesellschaftlichen Einfluss. Und es wird als Gotteslästerung bezeichnet, was sie gesagt und getan haben. Vers 10 zeigt uns die Aufrichtigkeit Christi. Er hat den Seinen nie einen leichten Weg verheißen oder gezeigt, sondern ehrlich über Leiden, Gefangenschaft und Verurteilung gesprochen. Er lockt uns nicht mit falschen Versprechungen. Der Siegeskranz, der hier genannt wird, oder die Krone des Lebens, wie es in anderen Übersetzungen heißt, wenn wir uns den genauer angucken, gibt es da auch verschiedene Worte, die Verschiedenes möglich machen. Hier ist es wohl so eine Siegeskrone, die Sportler bekommen, wenn sie gewonnen haben, wenn sie einen Sieg errungen haben. Wer treu bis zum Tod bleibt, dem werde ich den Siegeskranz des Lebens geben. Und in dem letzten Vers wird gesagt, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Und da mache ich Schluss. Das möchte ich, dass ihr das mal mitnehmt und darüber nachdenkt. Was ist denn mit dem zweiten Tod gemeint? Ich würde mal selbst ein bisschen Bibelarbeit machen. Ich gebe euch einen leichten Anstoß, was der Polycarp gesagt hat, die Aussage, die er gemacht hat bezüglich der Möglichkeiten und der Zukunft von dem Statthalter, die führen schon in die richtige Richtung im Blick auf unser Nachdenken. Sei treu durch Jesus Christus in dir als Frucht des Geistes, Treue, eine Frucht des Geistes. Und wenn das herausgefordert wird, und das wünsche ich uns nicht, bis zum Tod. Amen.